Wenn ich sage, ich delegiere Themen, aber ich komme jeden zweiten Tag um die Ecke und sage, wo stehen wir denn da, wo stehen wir denn da, wo stehen wir denn da, dann mache ich Räume wieder zu, weil eigentlich diktiere ich einen Prozess vor. Generalaussage ist schwierig. Dennoch, in diesem rigiden System, da kann ich 100% sagen, haben die Leute immer weniger Bock, diese Rollen anzunehmen, weil es so politisch ist und weil sie nicht vorankommen. Und nur um sich Führungskraft zu nennen, lohnt sich's nicht.
Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
Herzlich willkommen im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Julie Jankowski und ich begrüße euch hier zu einer neuen Runde in unserem Audiosalon im Brand 1 Podcast Netzwerk. Ja, was ist eigentlich ein Audiosalon, wurde ich die Tage mal gefragt. Ja, was ist ein Salon? Für mich in meiner Welt, in meinem Verständnis ist ein Salon ein Ort, an dem man sich Zeit nimmt und auch Zeit gibt. Dinge, Themen tief zu besprechen, es also nicht bei einem oberflächlichen Dialog belässt oder einer kleinen Konversation, sondern wirklich Dinge auch von verschiedenen Perspektiven beleuchtet. In einem Salon werden durchaus auch konträre Meinungen ausgetauscht, aber in einem, ich sag mal, zivilisierten Umgang. Und das liegt mir natürlich auch sehr am Herzen, in wertschätzender Umgang. Ich hoffe, die Rechnung geht auf und ihr erlebt den Audiosalon Good Work genau als einen solchen Ort. Das wäre mein Wunsch für mich, für euch vor allen Dingen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr sagt, das Gespräch heute, das geht genau in diese Richtung. Denn ich habe heute einen Gast im Studio, im Salon, der über ein Thema schon mehr als nur einmal nachgedacht hat. Ganz praktisch gesprochen, er war bis vor 2 Jahren in voller Montur, im vollen Geschirr, in seiner Führungsrolle unterwegs und ist aber auch gleichzeitig mittlerweile sowas wie ein Vordenker geworden für ein Thema. Wir sprechen heute mit Daniel Fournier. Daniel Fournier ist Mitautor des Buchs Unlearning Hierarchy. Schöne Grüße an Lennart Kai, den Co-Autor, gehen an der Stelle raus. Und Daniel sagt, ja, Hierarchien, lass uns mal ganz nüchtern drauf schauen. Es gab ja einen guten Gedanken, warum wir uns mal das als Arbeitswelt überlegt haben zur Organisation und was wir vielleicht heute daran anders betrachten sollten und deswegen auch vielleicht ein Stück davon vergessen müssten. Wie das genau gelingt, das wird er uns erzählen. Und außerdem wird er auch uns berichten, warum er sich als Führungsentwickler versteht. Also, ihr habt euch nicht verhört, das Wörtchen Kraft ist nicht einfach so verlustig gegangen. Kraftvoll geht's definitiv zu, doch ihr könnt vielleicht schon erahnen, in welche Richtung das geht. Also, wir reden heute über Organisationsentwicklung aus der Perspektive Führung und Hierarchie. Also, wir schauen auf die Strukturen, wir schauen aber auch auf das Phänomen von Führung wieder einmal. Und vielleicht werdet ihr euch wundern, ich klinge ein bisschen sehr nasal in dem Gespräch. Ich hatte zum Zeitpunkt der Aufnahme noch einen kleinen Virus am Start und Daniel berichtet auch von den etwas kalten Temperaturen. Wir haben uns ein bisschen Zeit gelassen mit der Veröffentlichung. Das macht aber gar nichts, denn das Thema ist mehr als aktuell. Also von daher viel Freude heute bei unserem schönen Salongespräch. Ich stoße jetzt erstmal die Tür auf für Daniel Fournier. Und da ist er, unser heutiger Gast. Schön, dass du hier bist bei Good Work. Schön, dich hier zu haben, lieber Daniel.
Klopf, klopf. Juli, hallo, grüß dich und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein.
Wir lösen das noch nicht auf mit der Kraft. Wir fangen erstmal mit der anderen Kraft an, nämlich wie bist du in den Tag gestartet? Kraftvoll oder eher verschlafen? Das ist ja hier unsere Standard-Eingangsfrage bei Good Work.
Ja, heute kraftvoll. Gleichzeitig muss ich sagen, habe ich schon ein bisschen Appetit bekommen für den Sommer, der hier rein geplatzt ist. Und tatsächlich sieht es heute eher wieder winterisch aus. Das könnte die Stimmung trüben, aber da ich mich auf den Podcast so gefreut habe, bin ich sehr kraftvoll in den Tag gestartet und freue mich jetzt auf unsere Konversation.
Wie sieht so die erste halbe Stunde am Morgen bei dir aus? Also bist du so ein Morgenritualtyp oder bist du so, ja, gleich in medias res, zack, ins Bad und dann an den Schreibtisch, oder wie bist du organisiert?
Also wenn ich nicht reise, folge ich einem sehr klaren Protokoll, muss ich sagen.
Wie zu Hofe.
Ich stehe um 6 Uhr auf, ich gehe dann in mein kleines Kämmerchen und mache Sportübungen und Dehnübungen und dann kalte Dusche, darf an keinem Morgen fehlen, sonst ist der Start in den Tag nicht ganz so gut. Und dann tatsächlich, wenn ich nicht schon ganz, ganz früh Meetings habe, was ich in der Regel versuche zu vermeiden, weil das Zeit ist, dann ist es tatsächlich so, dass ich eine Viertelstunde, 20 Minuten Achtsamkeit mache, einen Tee trinke und dann in den Tag starte und mir morgens erstmal vornehme, mich nicht mit E-Mails zu beschäftigen, was man ja ganz gerne macht, sondern das erst ein bisschen nach hinten schieben. Lässt sich nicht immer so realisieren, aber das ist so mein Optimum an Tagesstart.
Das klingt ja sehr elaboriert. Hast du dir das so Zug um Zug zurechtgelegt oder machst du das schon ganz lang so in diesem vollen Programm?
Ja, es hat sich, also beides, ja, ich mach's schon länger, aber tatsächlich ist es Stück für Stück gekommen. Ich habe halt irgendwann gemerkt, gerade in den Wintermonaten, morgens Sport zu machen, ist einfach schon mal gut, ja, das nimmt mir keiner mehr. Und ich merke einfach, dass ich viel energetisierter in Tag starte. Mindfulness mache ich auch schon sehr, sehr lange, habe das aber durchaus auch mal abends gemacht, aber merke, dass man so neue Gewohnheiten aufbaut und die dann an alte Gewohnheiten hinpackt, dass das relativ gut funktioniert. Und das ganze Thema kalt und heiß, also kaltes Wasser, habe ich tatsächlich vor 10 Jahren sprichwörtlich am eigenen Leib erlebt, weil ich mit Freunden auf einer Insel war, wo kein fließend Wasser gab und wo man sich dann halt nur duschen konnte im Meer, und das war ziemlich kalt, das Meer. Ich habe aber gemerkt, dass es mir so gut tut, und da habe ich mich tatsächlich die letzten Jahre auch viel mit Kältetechniken, Wim Hof, aber alles, was darüber hinausgeht, auseinandergesetzt. Und ich muss sagen, toi toi toi, ich war, seit ich arbeite, nicht einen Tag krank, was durchaus schon ein paar Jährchen her ist. Und deswegen, vielleicht hat es damit zu tun. Man schreibt ja immer sein eigenes Narrativ. Ich glaube dran und vielleicht hilft es gerade deswegen so gut.
Am Ende ist es auch egal, ob es der Glaube ist oder das Kaltduschen, was hilft. Wie heißt es so schön? Wer heilt, hat recht. Ja? Und wenn heilt, dann ist ja gut. Wunderbar. Schön. Also das klingt nach einem wirklich kraftvollen Start. Und von daher lösen wir das mal auf. Du bist selbstständig als Organisationsberater, Führungsentwickler, und das war nicht immer so. Du warst nicht immer selbstständig. Du warst bis vor 2 Jahren noch wirklich, ich sag mal so, richtig im Geschirr, ja, nämlich bei SAP als Global Vice President für People and Organizational Growth. Also ich hoffe, ich habe das jetzt, diesen fulminanten Titel, richtig wiedergegeben. Das heißt, du weißt nicht nur aus der Theorie, wie gute Führung mutmaßlich funktionieren kann, sich entwickeln, vollziehen kann und wie eben auch nicht, sondern du hast es selbst erlebt als, ich sag mal, Konsument, als Gestalter in allen Rollen. Und dann hast du natürlich auch etwas, also nicht natürlich, sondern etwas auf den Markt gebracht mit einem ganz schönen Ausrufezeichen, nämlich das wunderbare Buch Unlearning Hierarchy. Und bevor wir dazu kommen, erstmal, was ist denn mit der Kraft passiert? Warum sagst du bist Führungsentwickler und nicht Führungskräfteentwickler?
Ja, die Kraft stecke ich dann lieber in die Entwicklung als in die Wertschöpfung. Tatsächlich ist es ein Stück weit aus meiner eigenen Erfahrung und Geschichte entsprungen, dass ich mich am Anfang meiner zumindest HR-orientierten Berufslaufbahn mich viel mit dem Thema Führungskräfteentwicklung auseinandergesetzt habe. Heißt ganz konkret, um es zu differenzieren, ich habe mich auseinandergesetzt, wie kann ich Individuen qualifizieren? In dem Sinne für Führung, für Führungsrollen, für angehende Führungsrollen, für globale Führungsrollen, für was immer die Rolle auch ist, was mit Führung zu tun hat, es ging um die Qualifizierung des Individuums. Also wie kann Person A besser beim Thema Führung, effektiver beim Thema Führung sein? Im Laufe der Zeit, und heute zurückschauend, bin ich mir immer klarer darüber geworden, das ist notwendig, dass man auch mit den Individuen natürlich arbeitet, weil Führung hat durchaus mit Haltung zu tun, hat durchaus mit einem Skill zu tun. Aber es springt viel zu kurz, wenn wir uns nicht auch mit dem System auseinandersetzen, nämlich mit dem, was sozusagen der Kontext von Führung ist. Und deswegen, wenn ich heute sage, ich bin Führungsentwickler oder Führungsgestalter, dann geht es für mich vor allem darum, dass ich in Organisationen groß, klein oder mittel reingehe und mich nicht mehr mit den Individuen per se beschäftige, sondern dass ich mir Gedanken mache mit den Leuten, wie ist eigentlich Führung hier aufgebaut? Was erwartet man von Menschen, die diese Rollen, die diese Verantwortlichkeiten übernehmen? Und wie kann man, und das ist ein kleiner Spoiler vielleicht schon für mein Buch auch, wie kann man Führung stärker verteilen? Wie kann man Führungsrollen stärker verteilen? Wie kann man Führung im Unternehmen so gestalten, dass sie zukunftsfähig ist? Und jetzt weiß ich, zukunftsfähig ist ein riesengroßes Wort. Ich mache es ganz pragmatisch. Wie können wir eigentlich sicherstellen, dass Führung in der Organisation weiterhin effektiv und funktional ist, ja, nämlich einem gewissen Ziel entsprechend. Und das hat viel mehr für mich damit zu tun, einzelne Menschen zu entwickeln, sondern es geht ganz stark um die Fragestellung, welchen Rahmen schaffen wir eigentlich, dass die Menschen, die dann diese Führung entweder implizit oder explizit, also formell oder auch informell übernehmen, dass die in ihre Kraft kommen und wirksam werden. Ja, dann kommt das Wort Kraft zurück, aber es geht nicht um die Qualifizierung von Einzelpersonen. Deswegen nehme ich das gerne raus, weil es nicht dem entspricht, woran ich glaube, was ich an eigenen Erfahrungen gesammelt habe und auch nicht dem entspricht, wie ich mit Organisationen arbeite.
Wir hatten hier neulich Judith Muster zu Besuch und da ging es auch, haben wir es ein bisschen, ich will nicht sagen übertrieben, aber wir haben es ein bisschen auf die Spitze getrieben mit der Polarität zwischen, was ist denn jetzt nun wichtiger, der Mensch oder die Organisation? Ich sag mal so, hier war was los. Also wir hatten dann auch, sie hatte so ein schönes Bonbon geprägt, das Coaching als Instrument bei Organisationsproblemen weiße Salbe ist und oh la la, also da habe ich die empfindsamen Seelen der Coaches wohl etwas touchiert. Entschuldige ich mich nochmal an der Stelle ganz rechtschaffen dafür. Auf der anderen Seite muss man sagen, manchmal braucht es ja auch so eine Zuspitzung, um zu sagen, was gilt es denn hier miteinander auszuloten oder in Einklang zu bringen? Und ich glaube, da bist du ja, das was du zumindest jetzt gesagt hast, geht ja in die Richtung, sehen wir schon ein wahnsinniges Schwergewicht auf den Schultern der Führungskraft. Also was die alles können soll, was die alles beachten soll, was die alles aktuell nicht beachtet, nicht kann, vernachlässigt, kommen wir sicherlich auch im Laufe unseres Gesprächs noch zu. Ist ja nicht gerade eine einfache Zeit für die Menschen, die in dieser Funktion unterwegs sind. Und noch 2, 3, 7, 8 andere Gedanken gibt es zu diesem Gegenüberstellen. Ich würde mit dir gern ein bisschen so durch so 3 Perspektiven wandern, weil du hast verschiedene Hüte in deiner Garderobe hängen, ja. Einmal die als Autor, streng genommen, zusammen mit Leonard Keil hast du das Buch ja geschrieben, Unlearning Hierarchy. An der Stelle schöne Grüße gehen raus an Leonard. Unlearning Hierarchy. Lieber Daniel, was ist denn so schlimm an Hierarchie?
Ja, das ist immer ein guter Auftakt und natürlich eine schöne Steilvorlage, weil wir haben das Buch ja nicht Eliminating Hierarchy genannt. Und ich komme gleich mal zu
Nieder mit der Hierarchie.
Nieder mit der Hierarchie, genau. Und wer das Buch schon mal durchgelesen hat oder wer schon mal ein bisschen was dazu gehört, habe ich aber schon in unterschiedlichen Foren auch dazu gesprochen, auf unterschiedlichen Bühnen. Vielleicht fangen wir mal damit an. Hierarchie ist per se nicht gut oder schlecht. Ne? Hierarchie gibt's nun mal. Also ob man jetzt in die Tierwelt schaut oder durchaus auch in die Menschenwelt, wenn Menschen zusammenkommen, wird's, die sie vorher nicht kennen, zum Beispiel auf einer einsamen Insel, es wird sich immer eine Art von sozialer Rangordnung herausarbeiten. Ne? Über kurz oder lang. Meistens über kurz. Auf jeden Fall schon. Weil manche Menschen einfach mehr in Führung gehen, weil manche Menschen mehr Verantwortung übernehmen, auch dadurch eine gewisse Dominanz haben. Das heißt, per se ist das Thema Hierarchie vorhanden. Ich finde, in der Tierwelt kann man es super schön beobachten, wenn man mal einen Gaul in so eine Koppel reinlässt mit anderen Tieren, die sie vorher nicht kennen. Da wird ziemlich schnell klar, wie das hierarchische Spiel abläuft. Ja? Und es hat eben dadurch, und da kommen wir vielleicht nachher auch noch dazu, auch mit dem Thema Macht zu tun, was in unserem Sprachgebrauch sehr negativ konnotiert ist, sehr, sehr anders wie zum Beispiel im amerikanischen Sprachraum oder im angloamerikanischen Sprachraum, aber dazu vielleicht nachher mehr. Hierarchien im Gegensatz dazu, weil viele sagen, Hierarchien, ganz, ganz schlimmes Konzept, ja, sind wir sehr klar im Buch und auch von der eigenen Einstellung. Hierarchien haben jahrelang einen total wichtigen sozialen und auch wirtschaftlichen Nutzen gehabt und haben ihn auch heute noch. Ja. Ich will gar nicht sagen, der ist heute weg. wenn man sich mal anguckt in die Industrialisierungszeit reingeht, ja, also ohne eine Formalisierung von Arbeit, eine Schaffung von Hierarchien, hätten wir diese Economies of Scale und diese großen Wachstumspfade gar nicht betreten können. Ja, und auch noch ein zweiter Aspekt, auch wenn man jetzt sagt, puh, ja, Führung hat halt viel mit Macht und Dominanzstreben zu tun, es hat auch dazu geführt, dass es zu weniger Willkür gekommen ist und weniger Machtmissbrauch, weil zumindest klar war, wer die Macht innehat und wer an der Hierarchiespitze oben steht. So, und jetzt kommt das Aber, und das ist vielleicht ein größeres Aber, als manche andere Menschen dazu haben. Wenn man sich unsere Arbeitswelt heute anguckt, oder man braucht gar nicht das nur auf die Arbeitswelt zu reduzieren, sondern wenn man auf die geopolitische Bühne guckt, dann muss man sich einfach die Frage stellen, das Konzept von Hierarchie, also dass sehr wenige Leute zum Beispiel an der Spitze von einer bildlich gesprochenen Pyramide ganz viel Macht, Entscheidungsgewalt haben und der Rest sozusagen nur in der ausführenden Funktion ist, dann sieht man, dass dieses Konzept starke Limitationen hat. Ja. Einmal, du hast es vorhin angesprochen, die Welt dreht sich so schnell, wir haben immer mehr Komplexität hier in unseren Umfeldern. Es wird immer unrealistischer, dass einzelne Menschen die richtigen Entscheidungen treffen und schnell die Entscheidungen treffen. Ja. Und gleichzeitig, was man auch merkt, wenn man mal in vor allem in große Organisationen reinschaut, wir versuchen ganz oft, Probleme, die entstehen, durch eine reine Restrukturierung oder eine Reorganisation von der formalen Organisationsstruktur zu beheben. Ja, also heißt ganz, ganz konkret, ja, wir schauen uns Böckschen an und schauen uns irgendwelche Linien an und wir zerbrechen die Linien, wir brechen die Boxen auf, wir stecken mehrere Boxen in eine, wir zerteilen eine Box in mehrere andere Boxen und hoffen dann, dass sich unser Problem löst, ja, dass wir schneller werden, dass wir agiler werden, dass wir innovativer werden. Und meine eigene Erfahrung als Führungskraft, meine eigene Erfahrung auch als Beteiligter von solchen Transformationsprojekten, aber jetzt auch von außen gesehen als Berater, zeigt einfach, dass das nur sehr, sehr selten tatsächlich zu dem Effekt führt. Leider führt es ganz oft zu einem anderen Effekt, nämlich dass man Geld, Ressourcen und tatsächlich auch Menschen verbrennt, ja, weil man ihnen den Zusammenhalt nimmt, weil man ihnen die Kollaborationsarena sozusagen beschmutzt, wenn man so möchte. Und das ist für mich ein ganz wichtiger Aspekt, weil man geht ja davon aus, eine Organisation ist eher mechanistisch geprägt. Wenn ich die Boxen jetzt neu aufstelle, dann ändert sich auch die Zusammenarbeit. Und das ist folgerichtig für Menschen, die so auf eine Organisation schauen. Wenn man aber auf eine Organisation eher organisch schaut und sagt, das ist kein kompliziertes, sondern ein komplexes System an Individuen und an dem, was zwischen den Individuen entsteht, dann wird relativ schnell klar, dass das gar nicht funktionieren kann. Das vielleicht der Blick auf Hierarchie und die Haltung dazu.
Da war jetzt schon ganz viel drin, wo wir direkt tief eintauchen könnten. Ich fange nochmal relativ am Anfang an. Der Ursprungsgedanke von Hierarchie war ja zunächst mal, wenn wir jetzt mal ganz naiv draufschauen, eine Form zu wählen, Arbeitsprozesse zu organisieren. Ja, also es ist ja erstmal, wenn man es nüchtern betrachtet, eine Form der Organisation, ja, wie man Abläufe in eine Struktur bringt.
Tschüss.
Was glaubst, also du sagst aber auch, wir sehen Hierarchien, also soziale Schichtungen, sehen wir ja überall. Sehen wir nicht nur in unserer Arbeitswelt, sehen wir sogar im Tierreich. Das heißt, das ist etwas. Was ist also das Problem eigentlich an der Hierarchie? Ist es das Organisieren, das feste Zuschreiben oder ist es eher die soziale Bedeutsamkeit, die wir auch diesen Kästchen beimessen? Weil das sind ja zwei Paar Schuhe. Also ich kann ja einmal die reine Funktion betrachten und sagen, okay, ganz nüchtern, also Mr. Spock würde jetzt sagen, ja, okay, hier haben wir die Kästchen, die verhalten sich so und so zueinander. Meine Vermutung wäre, da liegt ja noch nicht der Schmerz. Der Schmerz kommt ja erstmal mit der Bedeutungszuschreibung, die wir diesen Kästchen anhaften. Also die Aufwertung, die jemand erfährt, indem er eben in diesem Kästchen steckt oder nicht steckt. Entsprechend auch die soziale Abwertung, der Erwartungsdruck, ja, die andere Seite der Medaille der sozialen Aufwertung. Also dann wird es doch wahrscheinlich erst haarig. Oder wie schaust du auf das Phänomen?
Ja, genau so. Dass man diesen Rollen, diesen hierarchischen Rollen, und jetzt kann man sagen, was ist eine hierarchische Rolle? Jetzt sagen wir einfach mal, die Person, die die Führung designiert und formell übernimmt. Ja, man spricht diesen Rollen zunächst mal viel zu viel Bedeutung bei und steckt viel zu viel Verantwortung und dadurch auch sozusagen Macht und Entscheidungsgewalt in diese Rollen rein. Und durch das, dass wir ein sehr klassisches Bild haben, eine Rolle, ein Mensch, ja, ein Mensch, eine Rolle, führt es dazu, dass die Menschen, die in diesen Rollen sind, eine total unrealistische Verantwortung übernehmen müssen, wenn sie diese Rollen so ausführen, wie man sich das auf dem Papier mal ausgedacht hat. Heißt ganz konkret, wenn ich zum Beispiel mit Organisationen arbeite und wir gucken, wie wir Führung sinnvoller verteilen können, damit wir schneller werden, ja, oder damit die Leute wieder gerne in Führungsrollen gehen, auch das ist ja ein Phänomen, über das können wir nachher auch noch sprechen, dann gucken wir erstmal an, wie man eigentlich so ein überfrachtetes Rollenkollektiv mal auftrennen kann, ja, und sagen kann, pass mal auf, in dieser Führungsrolle sind 10 Subrollen drin. Es ist die Fragestellung, musst du, derjenige, der diese designierte Führungsrolle innehat, muss der oder die tatsächlich die 10 Rollen gleichzeitig ausführen? Oder könnte man sich nicht überlegen, wie man manche dieser Rollen rauslöst und sie ins Team mit reingibt? Ja? Und jetzt bis hierhin wird wahrscheinlich wieder sagen, ja Daniel, das ist doch total gut, das kann man ja auch machen. Ja? Und das dachte ich auch immer und da gibt es im Buch einen ziemlich starken Strang, ja, der sozusagen das aus meiner eigenen Erleben und meiner eigenen Praxis beschreibt, wie schwierig das eigentlich ist. Und jetzt kommt der Unlearning-Gedanke mit rein, weil ich natürlich sagen kann, ja, dann nehme ich halt 3 meiner Rollen raus, zum Beispiel der Teamentwickler, zum Beispiel der Konfliktlöser, zum Beispiel der Budgetverantwortliche, die nehme ich jetzt raus und gebe sie ins Team rein. Und wenn man das tun möchte, dann kann man nicht einfach sagen, pass mal auf, ich gebe dir das jetzt und du machst das, sondern jetzt kommt die Frage auf den Tisch, wie macht man das denn eigentlich? Und ist die Person, die abgeben müsste, damit das funktioniert, und ist die Person oder die Personen, die aufnehmen müssten, also die mehr Verantwortung übernehmen müssten, sind die denn eigentlich bereit dazu und ausgebildet dazu? Und dann kommt schöne Dynamik ins System, ja, weil dann hat es ziemlich schnell nicht mehr mit einer formellen Beschreibung von Rollen und Verantwortlichkeiten zu tun, sondern dann geht es ans Eingemachte, weil ich mich als Führungskraft natürlich schon die Frage stelle, wer bin ich denn eigentlich als Führungskraft noch, wenn ich einige dieser Rollen abgebe, kann ich dann überhaupt noch so viel mehr verdienen wie alle andere? Und auf der anderen Seite drunter überlegen sich natürlich die Leute, naja, werde ich eigentlich genügend dafür bezahlt, dass ich diese zusätzliche Verantwortung übernehme? Und warum muss ich jetzt unangenehme Entscheidungen treffen? Das war doch viel besser, wenn ich das vorher nach oben delegieren konnte und es dann einen Sündenbock gab, wenn das nicht funktioniert hat. Und das ist ein Prozess, der eben viel mit dem Thema Unlearning, nämlich Verlernen von eingefleischten Glaubenssätzen, von Bildern, von Vorstellungen über Führung, über Zusammenarbeit und über Hierarchien zu tun hat. Und wenn man sich damit mal anfängt zu beschäftigen, dann ist man eigentlich in medias res, was das Thema Führungsentwicklung, Kulturentwicklung anbelangt. Und tatsächlich geht es wirklich ans Eingemachte in diesen Projekten
dann. Und dann packen wir mal das nächste Thema an, nämlich das Unlearning. Also wie kann ich denn aktives Vergessen gestalten? Also in dem Moment, wo ich etwas auf die Agenda hebe und sage, das sollten wir mal vergessen, habe ich ja alles dafür getan, dass das für immer in den Köpfen ist, weil ich habe es ins Bewusstsein gehoben. Und in meiner Vorstellung funktioniert das ja, wenn überhaupt nur, indem ich es mit etwas anderem überschreibe. Also das heißt, ich brauche ja einen alternativen Entwurf, ein anderes Konzept, was das Alte verdrängt. Und dann ist immer noch nicht gewährleistet, dass das so funktioniert. Wie schaust du oder wie habt ihr in eurem Buch auch auf das Thema aktives Verlernen geschaut?
Ja, also du hast schon ganz einiges davon vorweggenommen. Du hast ein wichtiges Wort gesagt, ich bin ganz froh, dass du es genutzt hast. Du hast gesagt, wie stellen wir sicher, dass wir es vergessen? Und das ist wichtig zu unterscheiden, das ist keine Wortklauberei, sondern es ist ein Unterschied zwischen Vergessen und Verlernen. Ja, weil Vergessen hat was sehr Inaktives. Ja, ich habe meinen Schlüssel vergessen und ich habe vergessen, wie es eigentlich geht oder gehen sollte. Verlernen heißt ja, ich konfrontiere mich aktiv mit dem, was heute da ist, schaue mir an, was das für Wurzeln eigentlich hat, woher das kommt, und überlege mir dann, was eigentlich eine alternative Art wäre, darüber nachzudenken, eine Alternative, einen alternativen Glaubenssatz dazu zu entwickeln und agiere dann anders. So, hört sich jetzt vielleicht hoffentlich strukturiert an, aber auch natürlich sehr, sehr einfach, was in der Realität nicht ist. weil, und jetzt komme ich auf das, was du gesagt hast, wir nehmen immer gern dieses Bild dieser Autobahn. Ja, also beispielsweise, ich bin in einer Organisationskultur sozialisiert worden und sogar in einer Gesellschaft sozialisiert worden, wo es wichtig war, gehorsam zu sein. Ja, so heißt, das war schon in der Schule, an der Universität so, das ist jetzt im Unternehmen auch so. Wenn die Führungskraft A sagt, dann laufe ich auch in A, in die Richtung A. Ja, mach da nicht halb A oder B, sondern ich mache A. Das habe ich so gelernt. Und jetzt ist ja die Frage, wenn ich als Führungskraft mir beispielsweise auch ein gewisses Bild, gewisse Grundüberzeugungen von Führung angeeignet habe, ist ja die Frage, wie ändere ich diese jetzt? Ja? Und ich bin jahrelang in dieser Autobahn gefahren, ziemlich schnell, ziemlich gut, ziemlich effizient, ja, weil ich muss mir nicht mehr Gedanken machen, muss ich da jetzt irgendwann rausfahren oder muss ich die Geschwindigkeit draußen, ich weiß genau, was ich zu tun habe. Ja. Das ist ja auch eine Simplifizierung, das ist ja auch gut, der Mensch ist ja ein energieeffizientes Tierchen, daher hat das durchaus seinen Sinn. So, jetzt aber die Frage, wie ändere ich's? Und ich ändere es eigentlich, ich kann es nur ändern, wenn ich mich, wie vorhin beschrieben, damit konfrontiere und auch die Bereitschaft entwickle, mal runter von der Autobahn zu gehen und mal diesen holprigen Nebenweg zu nehmen, ja, um in dem Bild zu bleiben. Nutzen übrigens Hirnforscher ganz gerne, weil es natürlich um diese neuronalen Bahnen auch geht. Und daher habe ich das Bild auch geklaut und mir gefällt es deshalb ganz gut, nämlich auf diese holprigen Nebenwege gehen und aber irgendwann merken, dass diese Nebenwege uns entweder ganz neue Einsichten ergeben oder zu einem viel besseren Ergebnis führen. Ja, übersetzt ins Arbeitsleben heißt das, ich arbeite mit Teams und Individuen sehr, sehr stark mit Experimenten. Das hat zwei Vorteile. Vorteil eins ist, die Eintrittsbarriere ist nicht so hoch. Die sagen, naja, ist ja nur ein Experiment. Wir können ja jetzt mal versuchen, Führung mal aufzuteilen und mal die drei Rollen abgeben und die nehmen mal die anderen an. Und der zweite Vorteil ist, dass sie es nicht nur kognitiv verstehen, weil viele würden sagen, hey, das macht total Sinn, mir ein bisschen Last von den Schultern zu nehmen, ein bisschen mehr ins Team zu geben, empowern, delegieren, macht alles total Sinn, tun es aber trotzdem nicht. Warum? Sie müssen ein anderes Erlebnis, eine andere Erfahrung generieren, die am Ende dazu führt, dass sie sagen, das war eigentlich gar nicht schlecht. Am Ende haben wir ein besseres Ergebnis rausbekommen. Am Ende sind wir schneller. Am Ende ist es weniger Last auf meinen Schultern. Am Ende, wow, haben sich Leute im Team nach vorne gestellt, von denen hätte ich gar nie gedacht, dass die so viel Verantwortung eigentlich übernehmen. Das heißt, um die Frage ganz kurz zu beantworten, neue Erfahrungen schaffen, also experimentieren, neue Erfahrungen schaffen, die ins Bewusstsein zu bringen und sagen, das fühlt sich richtig und besser an, weil die Ergebnisse am Ende auch besser sind und nicht, weil es halt ganz nett ist, jetzt auch mal ein bisschen Führung abzugeben oder das gerade en vogue ist, über Agilität und Selbstorganisation zu sprechen. So arbeite ich tatsächlich mit den Menschen.
Dann, ich komme dann nochmal zu dem Ursprung zurück, nämlich es muss ja einen guten Grund geben, die Autobahn zu verlassen. Ich erinnere mich an eine Heimfahrt aus Österreich. Und, ne? Und jetzt bin ich mit einem Menschen verheiratet, der glaubt nicht an das, ich sage jetzt auch nochmal schöne Grüße gehen raus an meinen Mann, er wird sie sich bestimmt anhören, die Folge. Also so dieses, der Weg ist das Ziel, nee, das Ziel ist das Ziel. Ja? Also der ist jetzt nicht so, für den ist Autobahn was richtig Tolles. Ja, also der braucht einen guten Grund, die Autobahn zu verlassen. Und wir hatten damals einen wirklich sehr guten Grund, nämlich einen unglaublich langen Stau, dass sogar mein Mann sagte, okay, gut, wir gehen mal runter. Und sind dann von Bundes- auf Landstraße, von Landstraße auf Nebenstraße, das Navi, das war noch so in den ersten Jahren von Navigationssystemen, hat nicht so gut funktioniert. Wir waren auf einmal lost. Ja, dann gab es noch so eine Ortsschwörung und auf einmal sind wir an einem so einem kleinen See vorbeigekommen. Und er sagt, weißt du was? Wir parken jetzt genau hier, springen in genau diesen See, weil Autobahn ist dicht. Wir wissen eh nicht so richtig, wo wir sind. Wir sind dann in irgendeinem random See geschwommen, von dem wir bis dahin nicht wussten, welcher See es war, um es abzukürzen. Wir waren dann auch noch in einem schönen Wirtshaus, sind abends völlig entspannt zurückgefahren. Natürlich denke ich immer an diesen Tag zurück und 796.000 Autobahnfahrten habe ich völlig gelöscht, vergessen, weil die nichts Berichtenswertes hinterlassen haben im Gegensatz zu diesem Tag. Warum ich das ausführe, es gab einen guten Grund. Das heißt also, du musst ja in der Kommunikation, und da wäre die Frage, wer oder was setzt den Impuls zu sagen, lass mal lieber runter von der Autobahn gehen. Weil ich glaube, da an der Stelle wird es entscheidend.
Ja, danke fürs Weiterführen des Bildes, das ist ein sehr schönes. Eines unserer Probleme, finde ich zumindest, wenn wir über Veränderungen, Transformationen und so weiter nachdenken, ist, dass wir sehr binär auf Dinge schauen. Ja, es kann dann entweder nur noch der holprige Nebenstraße geben, wo man vielleicht schöne neue Sachen erlebt, oder die Autobahn. Und das ist ein Problem, das sehe ich in ganz vielen Feldern, auch in der Gesellschaft, aber dazu mal heute nicht rein, aber tatsächlich auch in Organisationen. Das heißt, wenn ich mich mit Menschen zu diesem Thema oder zu diesem Ansatz unterhalte, dann ist sehr, sehr schnell die Antwort, oh, soll ich dann gar nichts mehr selber entscheiden? Ist das jetzt sozusagen das neue Neu und das neue Gut? Sage ich, nein, natürlich nicht. Ja, du bist Führungskraft weiterhin, du bist weiterhin formelle Führungskraft, aber es gibt ja einen Grund, warum wir heute zusammenarbeiten als Team. Ja? Und jetzt hast du gefragt, wie erkennt man sozusagen, dass man oder wie entsteht ein Wunsch, dass man auf die Nebenstraße ausweicht? Und das können ganz unterschiedliche Wünsche sein. Ein Wunsch kann sein, um im Bild zu bleiben, es gibt einen Stau. Ne? Also wir haben einen Führungsstau und wir haben in vielen Unternehmen einen Führungsstau. Ja? Was meine ich damit ganz konkret? Ich schaue Führung und Verantwortungsübernahme und Macht, wie auch immer, welche Synonyme oder Halbsynonyme man nennt. Wir brauchen in einem funktionalen System 100% Verantwortung, 100% Führung. Die Frage ist aber, wie wir sie so effizient und effektiv verteilen, damit sie funktioniert. Was wir heute oft machen ist, zum Beispiel in agilen Settings, wir nehmen die 100% Führung oder 90% Führung von oben und verteilen sie irgendwie, aber verteilen sie nicht richtig und keiner weiß so richtig, was jetzt zu tun ist. Dann wabert Verantwortung und Führung irgendwo im luftleeren Raum rum und keiner nimmt sich den Ball. Schlecht. Oder wir haben weiterhin 100% Führung da oben und die kommt aber nicht ins Doing, weil die Leute überfordert sind. Also drei für mich ganz wesentliche Gründe, die ich bei Organisationen, Teams und Individuen sehe, auszuweichen, ist einmal Überforderung. Ja, also Menschen, gerade Mittelmanagement, das kennst du sicher auch, Julia, hast ja auch mit vielen Leuten zu tun, die sind teilweise wirklich durch. Ja, also die haben einfach, da ist so viel Verantwortung lastet auf den Schultern, das drückt von oben, das zieht von unten, von außen wirst du noch ständig irgendwie angegrätscht, ja, weil du irgendwie deine Rolle als Führungskraft nicht gescheit machst. Also das ist echt eine sehr, sehr undankbare Rolle. Und viele Menschen, mit denen ich arbeite, die haben einen Wunsch, das zu ändern. Ja, und sagen, was wäre denn mal ein Startpunkt, um dann im Bild zu bleiben, um mal auf den Nebenweg auszuweichen. Das ist ein Thema. Ein anderes Thema, wenn ein Team auf mich zukommt, also kommt natürlich auch einer oder wenige Repräsentanten des Teams auf mich zu, die wollen mit mir daran arbeiten, weil sie sagen, also bei uns ist so eine schlechte Stimmung im Team, unsere Meetings sind dysfunktional, wir können nicht zusammenarbeiten, wir warten ständig auf Guidance von der Führungskraft, kriegen die aber nicht genug, wir brauchen da einen Ausweg. Und dann gemeinsam an dem Thema Führung und nicht Führungskraft, sondern Führungsentwicklung zu arbeiten, ist da der Wunsch, auf die Nebenstraße auszuweichen. Und wenn man jetzt nochmal eine Ebene höher geht, wenn es dann wirklich so um Kulturtransformation geht, dann merkt man, dass eine Organisation tatsächlich kollektiv ein Problem hat, wie sie Führung gestalten, weil es einfach von der Vergangenheit kommt. Ja? Und das kann dann so schlimm sein, wie es gibt ganz viel Compliance-Geschichten, die sich aus einem Missverhalten ergeben, aber gar nicht so dramatisch, sondern eher auf einer wirtschaftlichen Seite. Hohe Krankheitsraten, die Leute haben keine Lust mehr, in diesen Settings zu arbeiten. Und man dann eben mal ganz von oben auf das System schaut und sagt, was könnte man denn anders machen, um das zu lindern? Und dann ist oft ein Weg zu sagen, naja, jetzt weichen wir mal aus auf die Nebenstraße. Und wiederum, zurück zum Eingangsstatement, nicht für immer, nicht bei allem, sondern bei dem, wo es Sinn macht und bitte auch sachte, ja, weil wenn ich gewohnt bin, nur auf der sauberen Autobahn zu fahren, dann ist es sehr, sehr schwierig, wenn ich nur noch auf der Nebenstraße rumholpere.
Auf jeden Fall.
Aber diese Prozesse begleite ich.
Das, was ihr als Zielbild mehr oder weniger beschreibt, hat ja viel oder im Kern mit Selbstorganisation zu tun und da können wir gerne auch gleich nochmal ein bisschen dezidiert zu kommen. Ich picke jetzt mal so zwei Phänomene raus, die man in der Organisationsentwicklung ja immer wieder sieht, wo ich so manchmal mir ein bisschen am Kopf kratze. Nämlich das eine ist das Thema die Matrix. Also ich gebe ehrlich zu, ich habe bisher, ich sag so selten nie, aber ich würde sagen, einfach mal so gut wie noch nie eine Organisation gesehen, wo eine Matrix gut funktioniert hat und trotzdem erfreut sie sich nach wie vor relativ großer Beliebtheit bei, sagen wir mal, auf Entscheiderebene. Ja, vielleicht magst du da was zu sagen, vielleicht hast du die schlaue Idee, wo das herkommt oder wie man das gut gestalten kann. Und das andere, was sich ja auch so hartnäckig versetzt in den Köpfen oder festsetzt, ist das Thema, dann brauchen wir halt flachere Hierarchien. Ja, auch mit, sagen wir mal, mehr oder weniger eleganten Umsetzungsfantasien. erstmal, also liebe Hörerinnen und Hörer, ihr könnt jetzt leider sein Gesicht nicht sehen. Daniel grinst schon so ein bisschen. Ich will nicht sagen, die Augen rollen. Wir fangen mal bei A, Klammer zu, der Matrix an. Und ich bin echt gespannt, was dein Blick drauf ist.
Ja, du hast vorhin erklärt, auch Matrix kommt wie hier aus einer Zeit, wo man versucht hat, Arbeit zu organisieren. Ja, ich würde dir wahrscheinlich im größten Teil beipflichten, die Frage ist immer, was heißt, das funktioniert oder funktioniert nicht oder funktioniert besser oder schlechter. Das Problem einer Matrix ist, und das ist immer wieder sehr wahrscheinlich organisationstheoretisch unterwegs und würde die Judith wahrscheinlich ähnlich, du musst da ähnlich drauf schauen. Das Thema Matrix hat ein inhärentes Konfliktpotenzial. Also du kannst eine Organisation ohne Matrix, eine Matrix-Organisation gar nicht denken, ohne dass systematisch angelegte Konflikte vorhanden sind. Ja? Und Konflikt nicht negativ, sondern einfach, die sind da, die heißt es aufzulösen. Ja? Und ein großes Unternehmen, ein Konzern, das halt in Produktlinien denkt, in Board Area, in Vorstandsbereichen auf der einen Seite und in Regionen auf der anderen Seite, ist immer so angelegt, dass diese Konflikte da sind, ja. Und mal, das kennen wir auch, mal geht der Pendel Richtung Regionen. Zum Beispiel, als ich bei Siemens meine erste Rolle angefangen habe, hieß es immer, wir haben die Regionalfürsten, Lokalfürsten, genau. Und dann gibt's zentralistische Organisationen, wo sozusagen die Regionen nur ausführende Sales-Organisationen sind. Und egal, wie du das aufstellst, ich habe es auch sehr oft gesehen, dass es nicht funktioniert. Aber im Kern hat das wiederum damit zu tun, wie ich auch kläre, sozusagen, wo die Verantwortung, wo die Führung für gewisse Dinge sind und wo es auch Verhandlungsspielraum oder Notwendigkeiten gibt. Und ganz oft ist es so, Führungskräfte entscheiden nun mal sehr ungern, vor allem in solchen Matrix-Situationen, weil du wirst es immer irgendjemand wird verlieren auf dem Papier. Ne? Irgendjemand wird verlieren, irgendjemand machst du es nicht recht. Also es ist schon mal sehr, sehr undankbar. Das Zweite ist, und da finde ich, ich habe das Beispiel schon ein, zwei Mal genannt, ich finde es einfach super, es gibt bei Netflix so ein Kapitel, wo es darum geht, dass ein regionaler Marketingchef in Italien eingestellt wurde. Ja, und ich erzähle die Geschichte, ich erzähle gleich, warum ich sie erzähle. Und dieser regionale Marketingverantwortliche hatte irgendwie x Millionen an Budget auszugeben und hat dann einen großen Business Case gerechnet und ist dann zurück zum Headquarter in Amerika gefahren, zu dem globalen Marketingchef und hat gesagt, pass mal auf, für Italien, für den Markt würde ich gerne alles für Serie XY reinbuttern, weil das findet der Markt geil, haben die Leute Lust drauf. Ja. Und ich habe hier mein Paper mitgebracht und ich möchte euch davon überzeugen. Und dann schaut der globale Marketingleiter ihn an und sagt, warum musst du mich überzeugen? Du hast dein X-Millionen-Budget, wir haben dich eingestellt, weil du eine Marktkenntnis hast, trifft die Entscheidung und übernimmt die Verantwortung dafür. Und diese Person konnte es gar nicht glauben, weil die vorher, ich glaube, in einem Disney-Umfeld war, was ein sehr, sehr hochhierarchischer Konzern auch ist, wo es immer darum ging, ich muss mir solche Dinge alleine, ich muss mir die Genehmigung reinholen. Und warum erzähle ich dieses Beispiel von No Rules Rules von Reed Hastings? Erzähle ich, weil das finde ich sehr, sehr gut beschreibt, dass wir Matrix-Organisationen haben können, die funktionieren oder auch nicht funktionieren. Netflix hat auch eine Matrix-Organisation. Nur, die geben den Leuten, die an der Peripherie der Organisation sind, nämlich nah am Kunden, nah an der Innovationstätigkeit, denen geben die Entscheidungsmacht und die Führung für diese Themen. Und die anderen werden konsultativ reingeholt. Und das hat viel damit für mich damit zu tun, wie du Entscheidungen im Unternehmen gestaltest und ganz oft in tradierten Organisationen gibt's A, B. Also entweder entscheidet A oder B. Aber was eigentlich sehr, sehr spannend ist, ist alles, was dazwischen liegt. Nämlich A entscheidet, nachdem er B konsultiert hat. A entscheidet, nachdem er B, C, D, E, F konsultiert hat. A und B entscheiden zusammen. Keiner von A und B entscheidet. Ja? Und diese unterschiedlichen Entscheidungsmodi, wozu wir übrigens auch ein Buch dazu schreiben, da spielt wirklich die Musik. Und das ist spannend, wenn man sich Matrix-Organisationen, aber generell natürlich irgendwelche Führungssettings
anschaut. Da wird es halt manifest, ja, in der Matrix, wie genau das gelingt. So und ich würde ja auch sagen, das ist für mich prototypisches Beispiel für flexible Strukturen, by the way, das zweite Good Work-Prinzip, wo ich ja darauf apostrophiere, dass wir immer eine gute Balance brauchen aus Strukturen und aus Flexibilität. Und das betrifft nicht nur die Frage, wo arbeite ich, wann arbeite ich, also diese Diskussion, sondern vor allen Dingen auch die Frage, wohin verlagern wir Entscheidungen? Und die Achillesferse der Matrix-Organisation ist ja genau diese Intransparenz in der Entscheidungsfindung oder der Zuständigkeit auch für die Entscheidung. Also wie organisieren wir die Entscheidungsfindung? Wer hat letzten Endes den Hut auf? Das ist sowohl aus Sicht desjenigen oder derjenigen, die die Entscheidung treffen müssen, kompliziert, herausfordernd, komplex unter Umständen und ganz besonders aber auch für diejenigen, die in der Matrix als Mitarbeitende sich organisieren müssen, sich navigieren müssen. Und dann leiten wir mal über so langsam zu den flachen Hierarchien. Wie schaust du denn da drauf? Weil das sehen wir ja auch oft, dass das dann so als der Superhack gefeiert wird. Ja, dann machen wir jetzt mal aus einer Ebene, die killen wir mal, Klammer auf, sparen auch ganz schön viel Geld. Und dann machen wir mal aus drei Führungsebenen, machen wir mal zwei und dann haben wir eine wahnwitzige Führungsspanne, sollen die dann mal sehen, wie sie mit klarkommen. Ich übertreibe jetzt natürlich, aber was hältst du von dem Konstrukt flache Hierarchien? Ist das ein Widerspruch in sich oder hast du Fantasien, wie es auch wirklich gut gelingen kann?
Es ist kein Widerspruch in sich, aber auch da, wir gehen halt wiederum leider vereinfacht an ein komplexes Problem ran. Ja, weil, wie du es schön beschrieben hast, wir schneiden von 7 Hierarchiestufen einfach 3 raus, erhöhen die Führungsspanne und fertig ist es. Das funktioniert halt nicht so einfach. Also ich finde, ich würde mir manchmal wünschen, ja, manchmal bin ich wirklich in so Organisation, wie schön es wäre, wenn man einfach nur diese 2 Strukturen rauszieht, ja, und wir dann irgendwie eine höhere Führungsspanne haben und dann klar ist, wer was entscheidet und weniger Alignment, wäre doch super.
Ja, wenn die auch so oft das Problem sind. Also wir reden ja so oft von der Lähmschicht, ja, dann schneiden wir die doch einfach raus. Haben wir doch alle Probleme.
Ja.
Los.
Genau.
So leicht ist es nicht.
Das wäre schön, ja. Also, welche Problematik steckt dahinter? Erstmal, wenn ich das tue und die einfach rausschneide und sozusagen die Blutungen an beiden Seiten nicht stoppe, Entschuldigung, dieses dramatische Bild, aber kann mir jetzt gerade mit rausschneiden.
Genau, so ist es.
Dann blutet das System, ja. Von oben und von unten. Das heißt, wir müssen ja irgendwie gucken, wie kriegen wir die Sachen wieder zusammengeflickt, und da kommen dann halt Menschen ins Spiel, die von Systemen ein bisschen eine Ahnung haben. Es gibt sicher viele Leute, die noch viel mehr Ahnung wie ich dazu haben, aber ich mache mir natürlich sehr viel Gedanken und viel von meiner Arbeit geht um das Thema Systeme. Nämlich die Fragestellung, wie funktioniert es denn, wenn man das jetzt möchte? Man kann sagen, ich nehme die 2 Führungsebenen raus, aber was muss eigentlich geschehen, damit dann dieser Organismus weiterhin funktioniert? Ja, wenn ich zum Beispiel 1-2 Organe rausnehmen. Und dann brauche ich neue Verbindungen zwischen Menschen und ich brauche auch neue Ansätze, wie in dem Fall zum Beispiel, wie ich Führung anders verteile. Ich kann nicht davon ausgehen, dass jemand, der heute schon sehr viel auf dem Tisch hat und jetzt sozusagen noch einiges von denen übernimmt, was die Leute unten auf dem Tisch hatten, die nicht mehr da sind, dass das dann einfach gut funktioniert. Das heißt, ich habe schon durchaus gesehen, auch begleitet, Organisationen, die Ebenen rausgenommen haben, aber die haben mal automatisch Führung ganz anders aufgestellt. Ich kann ja nicht heute 10 Leute führen und sozusagen in jedem dieser Themen noch Fachexperte sein, die Leute noch sozusagen in ihrem Development weiterbringen und morgen habe ich halt 40 Leute. Ja, das geht ja einfach nicht. Ja. Das heißt, ich muss manche meiner Rollen rausschneiden und muss sie anders aufstellen. Was oft ein Thema ist, also flache Hierarchien, es gibt keinen Automatismus, wenn ich Hierarchien verflache, dass ich dann effizienter oder effektiver werde. Ja, ich spare ein paar Headcount-Kosten, das ist richtig, aber es gibt sogar Studien, die genau das Gegenteil bewirken, genau das Gegenteil aufzeigen, nämlich, dass wenn ich einfach ohne großen Plan Ebenen rausnehme, dass die Organisation langsamer wird, weil paradoxerweise was passiert, mehr Verantwortung spült auf den Tisch von wenigeren Personen. Das heißt, die Hierarchie verselbstständigt sich eigentlich in der Form, dass wir oben an der Spitze noch viel, viel mehr Entscheidungsgewalt, Macht und Führung ansiedeln, versus vorher haben wir es halt auf den unterschiedlichen Ebenen. Das heißt, viel, viel mehr läuft dann über den Tisch von einzelnen wenigeren Leuten. Sehr, sehr spannend, gibt es ein paar Studien dazu, die einen durchaus zum Nachdenken anregen, wenn man Führungsebenen rausnehmen will.
Was ich persönlich auch in der Praxis erlebt habe, ist, dass dann auch vor allen Dingen die informellen Strukturen so ihre Sternstunde haben, weil nämlich hier und dann auch Führungsvakuum entsteht, ja, weil eben die Spanne zu groß ist, weil der Druck zu hoch wird, dass Führung schlicht nicht mehr übernommen wird oder Verantwortung nicht mehr übernommen wird und dass das sozusagen wunderbare Bedingungen sind, also ein hervorragendes Biotop für informelle Strukturen. Wie schaust du da drauf?
Ganz genau, ja. Es gibt übrigens einen ganz interessanten jungen Forschungszweig in der Soziologie, nennt sich Netzwerkforschung. Und die haben sich Organisationen angeschaut, vor und nach Reorganisation oder vor und nach sozusagen Boxenebenen, Linien rausnehmen. Haben leider festgestellt, dass damit nicht nur nicht die erwünschte Effizienz oder zusätzliche Effektivität entsteht und schnellere Entscheidungswege, sondern was auch passiert ist, dass diese vorher sinnvollen und sehr wirksamen informellen Netzwerke zerstört werden dadurch. Ja, weil man Leute irgendwo anders hinpackt, ja, weil man sie eigentlich auseinanderreißt und in irgendwelche anderen Boxen steckt. Deswegen muss man das immer mit sehr viel Bedacht machen, weil gerade in großen Unternehmen das weiß jeder, der drin arbeitet, da gibt es einen Org-Chart. Ja? So einer meiner ersten Chefs hat mich im Onboarding hingesetzt, hat gesagt, so Daniel, jetzt zeige ich dir mal im Org-Chart, wer was macht. Und dann hat er es zur Seite geschoben. Dann hat er gesagt, so Daniel, und jetzt erzähle ich dir mal, wer hier wirklich wie die Entscheidung trifft. Und das ist natürlich gerade, wenn man von außen in der Organisation neu reinkommt, ist es total schwierig, wenn man denkt, oh, das Org-Chart, das zeigt mir eigentlich genau auf, wer für was zuständig ist, wer welche Entscheidungen trifft. Ja? Und genau so schauen viele Führer und Lenker von Großorganisationen drauf und sagen, ja, auf dem Papier hat doch der und der die Verantwortung.
Das ist so wie Businessplan.
Das ist wie Businessplan.
Genau.
Das ist wie Businessplan.
Schön, genau. Dass er in der Schublade liegt.
Also ich finde, kann man jederzeit rausholen, macht man nie, außer die Berater hat niemand viel davon. Aber Spaß beiseite, informelle Strukturen sind total wichtig und heißt immer hinzuschauen, ja, wenn man irgendwelche Organisatoren verändert.
Und wie gesagt, also meine Vermutung, deswegen bin ich sehr gespannt auf die Erkenntnisse aus dieser Forschung, ist, dass eben jeder Eingriff in die formellen Strukturen, also insbesondere dieser Eingriff, den du eben beschrieben hast, also dass man wirklich die beiden Enden dann wegschneidet oder eine Ebene rausnimmt, dass das dann wieder ganz neue informelle Strukturen, erstmal wirksame, alte, bestehende zerstört und neue hervorruft. Und dass wir da vor allen Dingen, dass das ja auch Dinge sind, die ganz oft nicht reflektiert werden oder nicht bewusst erlebt sind, sondern die sich einfach vollziehen. Das sind Dynamiken, die sich etablieren. Und das macht es ja auch dann auch schwer, sie zu bearbeiten. Das positive Bild, um da jetzt mal so ein bisschen die Schleife hinzukriegen, wäre ja das Thema, wir führen, und ich gehe jetzt mal nicht so sehr in die Polarität, nicht Selbstorganisation als Endziel ein, sondern Selbstorganisation oder mehr Selbstorganisation. Und da habe ich eine Frage an dich, nämlich setzt Selbstorganisation Reife bei den Menschen voraus oder entwickeln Menschen Reife durch gelebte Selbstorganisation?
Beides würde ich sagen. Beides ist wahr und gleichzeitig auch wahr. Und ich finde, man kann das sehr, sehr gut beobachten, wenn man zum Beispiel Leuten mal in einem Experiment, wie ich es vorhin auch beschrieben habe, mehr Verantwortung gibt. Hat das immer damit zu tun, dass die Leute auch in ihrem Reifegrad wachsen müssen wollen und auch wachsen und in der Regel auch wachsen, nicht immer, ja, auch da kommen wir noch dazu sprechen, weil sie sonst dieses alte, unreife, sage ich jetzt mal, Bild von Führung in sich tragen und nicht damit klarkommen, dass sie sagen, eigentlich war das gar nicht Teil von meiner Jobbeschreibung, aber ich muss jetzt mich selbst organisierter aufstellen und muss jetzt mehr Verantwortung übernehmen. Das heißt, es bedingt mehr Reife, es führt zu mehr Reife, es bedingt aber auch mehr Reife und nicht nur individuelle Reife, sondern Systemreife. Was ist das jetzt wieder für ein schräges Wort? Weiß ich nicht, habe ich gerade erfunden. Hat aber für mich damit zu tun, dass das Kollektiv an sich reif sein soll. Also das heißt, die Menschen an sich, das Individuum einen höheren Reifegrad braucht, aber auch eine Organisation Reife aufgestellt werden muss. Und da gibt es ein paar klare Artefakte von reiferen Organisationen, zum Beispiel ein hohes Maß an Transparenz, ja, ein hohes Maß an professioneller Streitfähigkeit, ein hohes Maß an professioneller Auseinandersetzung mit Entscheidungsfindung. Ja, also ganz viele Artefakte in gut funktionierenden, reiferen Organisationen kann man sich da angucken. Und daher ist es beides total wichtig. Jetzt so ein bisschen der Kaviat von dem Ganzen. Wir treffen das natürlich nicht überall einfach so an. Ja, also wir treffen A nicht notwendigerweise immer reife Organisationen an, wenn man jetzt mehr Richtung Selbstorganisation aus gutem Grund gehen möchte. Aber wir haben auch nicht überall die Bereitschaft vorhanden, dass Menschen sozusagen reifen wollen, was zum Beispiel das Thema Verantwortungsübernahme anbelangt. Und da muss man anfangen, damit arbeiten. Und das ist auch nicht trivial. Ich mache ein Beispiel. Ich habe mal angefangen, so als erstes kleines, selbstorganisiertes Experiment, das Thema Recruiting im Team, ans Team zu geben. Ja, also das heißt, nicht mehr der Daniel hat das finale Interview geführt oder dann entschieden, wen man jetzt einstellen, wen nicht, sondern ich habe es ans Team übergeben. Und dann haben wir diesen Prozess, haben wir sauber strukturiert, wie wir es machen, Sechs-Augen-Prinzip, klare Interview-Guideline, unabhängig voneinander Bewertung und uns alle an den Tisch gesetzt. Ja? Und ich habe auch mitgemacht, aber ich hatte halt eine Stimme und ich habe auch ein Interview geführt. Und am Ende haben die zwei anderen sind zu einer anderen Entscheidung gekommen wie ich. Und dann ich sage, ja Daniel, ist ja jetzt doof, ja? Was machen wir denn jetzt? Sag ich, naja, das, was wir vorhin ausgemacht haben. Ja? Ihr sagt zu zweit, die Person passt ins Team, mit der arbeiten wir sicherlich gerne, die hat die Kompetenzen. Wir nehmen die und ich sage nein und habe halt eine Stimme gehabt. Und dann haben sie gesagt, ja, aber so ist es jetzt auch nicht.
So haben wir das nicht gemeint.
So haben wir das nicht gemeint. Und dann hatten wir wirklich eine Auseinandersetzung, weil ich sagte, natürlich machen wir es so. Ja, ich kann ja nicht euch sagen, ich empower euch jetzt und dann nehme ich das Ganze zurück. Wo kommen wir da hin? Und dann war die Aussage, die habe ich heute noch, die klingt immer noch in meinem Kopf nach. Die hieß, bei Daniel, war ein amerikanischer Kollege, bei Daniel, that's above my pay grade.
Mhm. Okay.
Und in dem Moment habe ich viel für mich gelernt, wo ich gedacht habe, das ist eigentlich schon spannend, ja, weil jetzt habe ich ja mit total großer Überzeugung und Werf an das Team Verantwortung übergeben und manifestiere diese auch und sage, ihr dürft jetzt. Und dann kommt die Aussage, naja, aber eigentlich ist es nicht Teil von meiner Jobbeschreibung, eigentlich verdiene ich zu wenig, damit ich die Konsequenzen von dieser Entscheidung auch tragen kann. Und dann wird es spannend, weil dann sind wir in medias res.
Ja. Also Verantwortungsverteilung, ja, funktioniert nicht nur einseitig, sondern das muss schon von beiden Seiten auch bis in letzter Konsequenz auch gelebt und übernommen werden. Ich habe hier übrigens auch, du magst ja auch so ein bisschen diese Wortspiele, ein sehr schönes Wort mal gelernt, nämlich Verantwortungslust, und zwar von Sascha Podder, der war zu Gast hier, der hat eine Agentur für Musik, also Musikagentur, man kann da quasi für Veranstaltungen kann man Entertainer, Musiker und so weiter buchen. Und der hat folgendes Experiment gewagt. Der hat mal seinen Auszubildenden die Geschäftsführung phasenweise übergeben und gesehen, was dann passiert. Und das war sehr, sehr spannend, was die dort erlebt haben. Und er sagt, was zu beobachten ist, ist wirklich diese wachsende Verantwortungslust. Und das fand ich einen sehr schönen Begriff. Weil das nämlich illustriert. Und ich kann es aber nicht überstülpen. Also das heißt, ich kann ja nicht sagen, ich heute Führungskraft befinde, dass du ab morgen mehr Verantwortung übernimmst, weil dann bin ich ja in meinen alten Mustern gefangen. Dann mache ich ja quasi aus meinem alten Muster heraus, vielleicht mit guten Absichten etwas, was so nicht funktionieren kann. Wie kann das dann vernünftigerweise geschehen? Also wie kann der erste Schritt sein? Du hast eben schon mal gesagt, also zum Beispiel, dass man nicht sagt, man gibt es knallhart ins Team, sondern sagt, jeder hat gleich viel Stimmen. Das ist ja schon mal, aber selbst da sind wir manchmal schon an Grenzen. Was waren so deine Erfahrungen oder sind auch heute in deiner Rolle als Berater Erfahrungen? Wie gelingt so ein Einstieg ganz gut?
Also mit dem Risiko, dass ich esoterisch klinge, würde ich sagen, Räume öffnen. Und Räume öffnen bedeutet, dass ich als Führungskraft nicht immer als Erste oder Erster reinspringe, ja, sondern tatsächlich den Raum offen lasse, ja. Und ich nehme nochmal das Beispiel, einfach weil es konkret ist, von dem Thema Recruiting. Jetzt hätte ich ja auch sagen können, okay, jeder von uns führt ein Gespräch Und in meiner Tendenz als Führungskraft sage ich natürlich als Erster, ja, was ich davon halte. Ja, beeinflusse ich damit die anderen Menschen, die nach mir reden? Wahrscheinlich ja, wahrscheinlich ja. So, das heißt, Räume öffnen, in die Menschen auch reingehen können. Wenn ich sage, ich delegiere Themen, aber ich komme jeden zweiten Tag um die Ecke und sage, wo stehen wir denn da, wo stehen wir denn da, wo stehen wir denn da, dann mache ich Räume wieder zu, weil eigentlich diktiere ich einen Prozess vor. Ja? Das heißt, ich glaube, es ist total wichtig, ich bin kein Experte für Erziehung, ja, aber wenn man Kindern Raum gibt, können sie auch wachsen. Ja? Das heißt aber halt auch, dass ein Kind mal einen Fehler machen darf, dass ich das Kind da nicht bestrafe und dass das Kind vielleicht auch den einen oder anderen Schmerz aushalten muss und ich dann bei der Seite stehe und sage, ist nicht so schlimm, hatte ich auch schon. Ja? Und ähnlich, weniger dramatisch, aber ähnlich ist es auch in Führungsrollen, nämlich den Leuten Räume zu öffnen, zu sagen, ich lasse es bei dir, ich lasse es aber auch ganz bei dir und ziehe nicht jeden Tag ein Stück wieder dran. Und den Menschen Fehler zugestehe und den Menschen dann aber auch die Sicherheit gebe, man spricht ja viel über die psychologische Sicherheit, das ist, was ich so damit meine, ist, denen wirklich die Sicherheit auch zu geben, dass sie so einen Fehler auch machen dürfen und nicht morgen sozusagen wieder ganz hinten landen und ich denen nie mehr Verantwortung übergebe.
Ich muss,
und jetzt sehr praktisch.
Ja? Ich muss es ja aushalten und vor allen Dingen in dem Moment, ich muss auch das Ergebnis aushalten, also auch dann damit d'accord sein. Weil sonst waren es nicht mehr als ein Lippenbekenntnis.
Total. Und ich sag dir wirklich, Jule, das ist echt, da habe ich selber viel dran geknabbert, ja, und ich merke dadurch, da bin ich sehr dankbar, dass ich da dran knabbern durfte, habe ich ein hohes Empathievermögen für Führungskräfte, ja, weil ich durfte sehr jung Führung von globalen Teams übernehmen, ne, und habe mir das zwar zugetraut, aber es war immer auch eine große Herausforderung. Und für mich war es so, ich habe mich dadurch immer als relativ moderne Führungskraft eingeschätzt und habe gesagt, na, ich mache das nicht nur aus einem Modegag heraus, dass ich sage, ich übergebe viel Verantwortung, sondern ich glaube wirklich daran. Ja, und ich glaube auch daran, dass wir gemeinsam besser sind, als wenn ich jetzt hier Entscheidungen treffe. Und es war schon interessant, jetzt kann man das ja in seinem Team alles machen. Aber jetzt nehmen wir die konkrete Situation. Ich habe morgen, kriege einen Anruf von meinem CHRO, von meinem Personalvorstand. Und der sagt mir, ja Daniel, wo stehen wir denn mit dem und dem Projekt? Kannst du mir da mal ein paar Folien zusammenlegen und wir haben morgen ein Meeting dazu. So, was ist jetzt aber, wenn ich gar nicht mehr die Überblick über all diese Projekte habe, sondern weil ich das wirklich in der Gänze meinem Team übergeben habe und die auch nicht jeden Tag controle, dann wäre folgerichtig, ja, mein Ansatz zu sagen, die Anja oder die Jane oder der Jens, die nehme ich jetzt in dieses Meeting mit rein. Ja, weil ich weiß es ja nicht. Ich kann mit drin sein, ich kann auch schlaue Fragen stellen, ich kann irgendwie flankierend was dazugeben, aber die nehme ich jetzt mit rein. Was ist jetzt aber, wenn das System außen, also meine Führungskraft sagt, Daniel, warum habe ich denn dich? Du aggregierst mir doch diese Themen. Ich kann doch nicht jedes Mal 3-4 Leute hier rumspringen haben. Und dann kommst du als Führungskraft echt in unangenehme Situationen, wo du sagst, hey, ich habe meinem Team mehr Verantwortung gegeben, als vielleicht andere tun. Ich bin nicht mehr in jedem Detail drin. Ich sehe mich als Orchestrator von dem großen Ganzen und habe damit Zeit, irgendwie mich auf übermorgen vorzubereiten und nicht nur mich über gestern und heute Gedanken zu machen. Ich will, dass die Leute damit reinkommen. Und genau wie ich dieses Beispiel beschreibe, das war oft ein Kampf, Leute dann auf eine Bühne zu bringen, wo es eigentlich nur VPs oder Head-Offs oder Directors braucht. Ja? Und das ist für mich einfach eine sehr, sehr antiquierte Vorstellung, aber auch ein Bremsklotz in so einem System. Ja? Und ich muss sagen, wenn Leute heute zu mir kommen und sagen, ja, Daniel, das ist schon gut, innerhalb von unserem Team gebe ich Leuten gern Verantwortung, aber was ist denn, wenn die mal auf die Bühne dann draußen müssen? Am Ende muss es ja dann doch ich richten. Und jetzt haben wir einen Glaubenssatz. Ja? Am Ende muss es ja doch ich richten, weil ich das so erlebt habe, weil ich so sozialisiert worden bin in einem Umfeld. Und das muss ich jetzt rückabwickeln und das kann echt wehtun. Und am Ende muss man hier und da auch wirklich hinstehen, wobei ich auch sagen muss, in der Regel verdient eine Führungskraft ja auch ganz, ganz gut. Und dann ist das halt auch ein bisschen Teil von dieser Rolle, auch mal hinzustehen und ja.
Ich würde da jetzt einfach mal zwei Worte fragen, nämlich sonst was? Ja, wenn ich nicht einspringe, was passiert sonst? Also wovor habe ich dann eigentlich dann Angst? Also im Grunde würde ich sagen, geht es doch wieder darum, sich selbst zu schützen.
Absolut, absolut. Und wird aber dann halt auf die Systemebene delegiert und gesagt, naja, ich darf ja nicht. Ja? Und ich bin ehrlich, natürlich habe ich mir dann auch die Frage gestellt. Ja? Also wir haben wirklich am Ende, um es kurz zu beschreiben, wir hatten 50 direkte, 70, 80 insgesamt dann arbeiten, also zusammenarbeitendes Team auf einer globalen Ebene für die ganzen Themen Talent Development, Leadership Development, Organisationsentwicklung, Talentprogramme und so weiter. Ganz viele Learning-Themen auch noch mit drin. Und wir hatten das Team größtenteils selbst organisiert aufgestellt. Und natürlich gab's Tage, wo ich morgens aufgewacht bin und mir gedacht habe, naja, wenn da jetzt einer kommt und sagt, Dani, warum braucht's denn eigentlich dich noch? Ich meine, ich habe eine gute Antwort parat gehabt, ja. So schlagfertig war ich schon. Aber wenn ich dann, oder wenn mich jemand fragt, warum rechtfertigt's denn, dass du das Doppelte verdienst als jemand anderer, der da eine Rolle einnimmt, dann hätte ich da vielleicht schon gar nicht mehr so eine gute Antwort drauf gehabt, ja. Und das ist schon eine inhärente Angst, mit der die Menschen rumlaufen, weil, wie ich es vorhin gesagt habe, wer bin ich denn eigentlich, wenn ich nicht mehr am Ende alle Entscheidungen selber treffe? Mhm. Bin ich es dann eigentlich wert, in dieser Rolle zu sein? Und mit diesen limitierenden Glaubenssätzen und Annahmen muss ich mich auseinandersetzen, wenn ich mich wirklich, wirklich ändern möchte. Ansonsten wird es sehr, sehr schwierig. Dann bin ich sehr viel bei Oberflächenpolitur und versuche hier und da ein bisschen Pflästerchen drüber zu kleben und schön agil auszusehen, aber wirkliche Veränderung funktioniert da nicht.
Wir schwenken mal so langsam Richtung Zukunft, nämlich was braucht's denn dann für Führungsentwicklung? Und wenn du das jetzt eben beschreibst, würde ich sagen, wäre das ja auch ein Punkt, an solchen Glaubenssätzen zu arbeiten. Nur sind wir dann nicht wieder sehr stark beim Individuum?
Ja, auch. Also ich arbeite ganz konkret, manchmal mache ich das, wenn ich einen Impulsvortrag, eine Keynote halte und ich eine sinnige Interaktion mit dem Menschen aufbauen möchte, dann stelle ich die Frage in einer Reflexion, die erste Frage ist, welche, ich erkläre ein bisschen Glaubenssätze, ich erkläre das, was wir heute gesprochen haben, wie limitierend die sein können, und dann stelle ich Ihnen die Frage und sage, welche Glaubenssätze könnten dich denn limitieren, damit du Führung wirklich zukunftsfähig oder effektiv, wirksam aufstellst. Und dann lass die Leute überlegen, ja, und sich Gedanken machen dazu und dann austauschen mit den Leuten links und rechts von ihnen. Und da kommen manchmal sehr, sehr spannende Sachen raus, ja, und auch sehr persönliche Sachen in ganz, ganz kurzer Zeit. Und die zweite Frage, die ich stelle, ist, was sind denn eigentlich limitierende Glaubenssätze, die ihr auf kollektiver, auf Organisationsebene habt, die euch daran hindern, Führung wirklich sinnvoll aufzustellen? Und natürlich ist das Individuelle und das Kollektive ist oft verbunden, aber auch nicht notwendigerweise immer. Und jetzt kann man sagen, das Kollektive ist das Thema Kultur, ne? Wo wir jetzt uns sozusagen über Glaubenssätze, über Gedankenmuster, über eingefleischte Beliefssysteme Gedanken machen, sind wir eigentlich im Kern bei dem Thema Kultur. Ja? Und wenn es Kultur von einer Organisation ist, ja, dass zum Beispiel eines kürzlich bei einem Kunden, die haben gesagt, am Ende entscheidet es ohnehin der Vorstand. Wenn das sozusagen nicht nur ein Glaubenssatz ist, sondern die wahrgenommene Realität, dann mache ich alles so, wie es der Vorstand will. Ja, dann versuche ich den Vorstand zu pleasen und habe nicht eine große eigene Meinung, sondern bereite das für den Vorstand vor. Was sehr, sehr spannend ist, ist dann die Rückwärtsarbeit zu sagen, wenn das unsere Glaubenssätze im System sind, ja, welche förderlicheren Glaubenssätze müssten wir eigentlich entwickeln, damit wir dahin kommen, wo wir gemeinsam eigentlich hinkommen wollen? Und wie würde das aussehen? Ja, und dann kann man sehr, sehr klein anfangen, weil dann kann man sagen, welche Artefakte, also was im Außen, im Sichtbaren müsste man ändern, damit wir zu diesem neuen Glaubenssatz kommen? Und welches Verhalten, welche Systeme, welche Prozesse müssten eigentlich anders aufgebaut werden, dass wir sozusagen in einer Rückwärtsbewegung dann dahin kommen, wo wir eigentlich gemeinsam hinwollen, nämlich zum Beispiel, dass nicht mehr der Vorstand am letzten Endes entscheidet, sondern dass für viele Themen jeweils der designierte Experte die Entscheidung treffen kann. Ja? Und das hat dann eine sehr, sehr große Auswirkung auf ganz vieles im Unternehmen.
Ist dann nicht da auch die Gefahr, dass dann die Reaktion ist, na, das können wir ja gar nicht ändern. Also wenn am Schluss alles darum sich dreht, dass der Vorstand das abnickt, dann muss ja vor allen Dingen der Vorstand mal sein Denken ändern. Also weißt du, dieses Hin- und Her-Verweisen von, wer ist denn für diese Veränderung verantwortlich, das kann ja dann durchaus auch schon passieren, oder? Beobachtest du sowas?
Total. Ja, total. Und ich muss auch sagen, das hört sich jetzt komisch an für jemand, der ein Buch über Unlearning Hierarchy spricht. Ich habe viel Grassroots-Initiativen gesehen, auch bei SAP eine ganz große mitbegleitet mit 3000 Leuten, die in so einem Future of Work Community waren. Es gibt einen Punkt, in dem ein System durchaus auch eine Art Bevollmächtigung oder zumindest einen Support von oben braucht. Ja, also ich kann ganz lange sozusagen als Graswurzelinitiative Dinge initiieren, machen. Ich brauche oft viel weniger Geld, ich brauche oft viel weniger Mandat, was ich denke. Ich kann sehr, sehr selbstorganisiert gewisse Dinge machen und ein Momentum ins Leben bringen, von dem hätte ich vorher gar nicht geglaubt, dass das möglich ist. Aber es gibt einen Punkt, wo der Vorstand auch sagen muss, ja, und ich gebe euch jetzt vielleicht sogar ein formelles Mandat für etwas.
Ja? Es braucht das explizite Ja. Ja,
an dem es braucht das explizite Ja. Mhm. Genau. Also irgendwann, nicht am Anfang, ja, weil das ist mein Problem, weißt du? Viele Leute, die sitzen da jetzt, sprichwörtlich sitzen jetzt da und sagen, ja, am Ende macht's der Vorstand, dann muss schon der auf mich zukommen und mir mal die Hand reichen. Ja, da können sie lang warten. Ja?
Wir sind aber nicht am Ende, wir sind am Anfang, deswegen darfst du jetzt mal anfangen. Haben wir immer noch Zeit für den Vorstand.
So ist es, genau. Und das ist schon was, wo ich sage, da tue ich mir wirklich, also da merkst du auch, da werde ich emotional, weil das ist ein Thema, das sehe ich ganz oft, wo Leute sagen, am Ende, wir können ja eh nichts ändern. Ja? Und da halte ich halt gar nichts davon. Also generell auch, wenn das die Einstellung im Leben ist, dann kommen wir bei vielen Sachen nicht voran. Das heißt nicht, dass ich alles ändern kann. Ja, aber meine Area of Influence, ja, ist viel, viel höher, wie ich für gemeinhin denke, für jeden Einzelnen. Und da kommen wir zurück zu so einem Kernprinzip, was auch unter dem Thema Selbstorganisation liegt, nämlich das Thema Selbstverantwortung. Ja. Und jetzt kann man sich über ganz viele Sachen Gedanken machen, dass Unternehmen neue Prinzipien aufstellen sollen, von wo die Leute aus arbeiten oder alles offen lassen oder eine gewisse Guidance hier und da. Wir brauchen in der Welt, in der wir heute leben, nicht nur in Organisationen, auch in der Gesellschaft, ohne ein höheres Maß an Selbstverantwortung, ja, für unser eigenes Leben, für unser eigenes Arbeitsleben, für unsere eigenen Rollen, werden wir echt ganz schön aufs Maul fallen, ja, weil wir gucken immer nach oben, wir gucken immer nach links, rechts. Am Ende des Tages müssen wir einmal in uns reinschauen, wir müssen mal vor die Hand schauen und gucken, wo wir stehen, was wir tun können, sonst funktioniert das Ganze nicht, das sage ich jetzt mal ganz ganz überspitzt formuliert. Ja. Deswegen braucht es beides. Ja.
Wenn wir also ein bisschen nach vorne schauen und da sind wir jetzt schon dran und dieses Thema Führungsentwicklung jenseits von der klassischen Führungskräfteentwicklung sehen, würdest du sagen, ist Selbst- oder auch Eigenverantwortung ein wichtiger Treiber? So wie du es gerade mit dem Pathos, mit dem du es jetzt hier vorgetragen hast, würde ich sagen, fast zentral. Das Thema auch über Glaubenssätze, innere Überzeugung zu sprechen. Was wären noch Ingredienzen, die unbedingt da reingehören in dieses Denken einer Führungsentwicklung?
Es gibt, ich weiß gar nicht, wer der Ursprung ist, aber Ken Wilber hat das sehr stark kultiviert, dieses Modell mit intern, also mit innen, außen, mit individuell und kollektiv. Und wenn ich zum Beispiel mit Organisationen, mit Teams arbeite und diese, sag ich mal, 4 Quadranten beschreibe, dann stelle ich oft die Frage, was macht ihr denn schon dazu, ja, um zum Beispiel Führung anders aufzustellen, eure Kultur weiterzuentwickeln, ja, weil oft ist so Überschrift Kulturtransformation. Sage ich erstmal, oh ja, was heißt denn das? Und was man sehr, sehr oft sieht ist, und ich lasse die Leute wirklich sich auch aufstellen, dass man es im Boden verankert und auch visuell vor Augen hat, ist, wo macht ihr denn eigentlich schon viel? Und dann ist es ganz oft so, dass sie im Außen, also bildlich dann auf der rechten Seite, sowohl auf der individuellen als auch auf der kollektiven Ebene ganz viel machen. Das heißt, die machen individuelle Qualifizierung, lernen hier Learning Nugget da eine Woche Stanford, da ein Personal Coaching und so weiter und so fort. Und sie machen auf der kollektiven Ebene auch einiges, zum Beispiel werden neue Modelle eingeführt, ja, man macht Scrum, man macht eine neue Org-Form, zieht alles auf agil und so weiter. Ne? Und das ist alles auch, bewerte ich gar nicht, alles nicht schlecht. Und gleichzeitig ist es halt vielleicht notwendig, aber definitiv nicht hinreichend. Weil wenn ich dann frage und erkläre, was ich meine mit dem Innen, dann wird es da sehr, sehr schmal. Ja? Also sozusagen sich auseinandersetzen mit den Glaubenssätzen, haben wir schon gehabt. Auf der kollektiven Ebene die Frage, wie gehen wir denn eigentlich mit Konflikten um, mit Spannungen um? Wie gehen wir mit Emotionen im Organisationsumfeld um? Ja? Wie stellen wir uns so auf, dass die Menschen wissen, dass sie für gewisse Entscheidungen bevollmächtigt sind oder halt auch nicht, dass sie wissen, wie sie zu gewissen Entscheidungen kommen? Haben wir Systeme, Prinzipien, Werte so aufgebaut, dass sie den Menschen helfen, sich zu orientieren und effektiv im Organisationsumfeld zu arbeiten? Und dann ist die Antwort sehr oft nein oder sehr, sehr dünn. Ja, das heißt, wenn ich es jetzt mal so ganz zusammenfassend beschreibe, würde ich sagen, ganz oft mache ich dann oder gehe ich dann mit den Leuten auf die linke Seite, auf das Innen, Und das hat gar nichts Esoterisches, ja. Das ist einfach tatsächlich sich damit zu auseinandersetzen, im Inneren, wie im Individuellen, wie im Kollektiv, um wirklich zu erlernen, auch das System lernend zu machen, ja, wie wir denn eigentlich zu einer effektiveren Organisation werden. Ja. Und das hat halt nicht nur damit zu tun, dass wir neue Rollen, neue Orgformen, dass wir Hierarchien flacher machen, sondern es hat wirklich damit zu tun, dass man, wenn man ein System im Raum hat, sagt, okay, lass uns mal angucken, wie wir heute Entscheidungen treffen. Ja, und dann lass uns mal überlegen, wie wir sinnhafterweise Entscheidungen treffen, weil vielleicht viele dieser Sachen nicht so gut funktionieren. Ja, und dann ist man aber wirklich mittendrin und macht nicht nur, sage ich mal, ein nettes Training und dann gehen wir morgen wieder in den Alltag zurück, sondern wir holen den Alltag rein, wir arbeiten sehr konkret daran und nehmen den Alltag wieder raus aus dieser Intervention, die unter Beobachtung steht von allen, inklusive mir, und arbeitet dann sehr, sehr real an etwas, was danach Früchte trägt und was man danach wirklich weiterleben kann, auch immer wieder in der Review Retro sich anschaut und sagt, ja, das war ganz gut oder da müssen wir nochmal umjustieren, hat nicht geklappt.
Ich würde mit dir gerne jetzt nochmal ein bisschen auf die gegenwärtige Situation, wir sind jetzt schon stark in Zukunft, da bleiben wir eigentlich auch bei einem kurzen Abstecher möchte ich gerne mit dir machen, wenn wir jetzt mal so in unserer Bubble uns ein bisschen rumschauen. Ja, da findet ja ganz viel Führungskräfte-Bashing statt, da haben wir jetzt, glaube ich, auch schon hinreichend drüber gesprochen. Ich glaube, wir haben auch ein gutes Bild davon bekommen, mit welchen Sorgen, Nöten, Ängsten, Verantwortung, aber auch Verheißungen vielleicht Führungskräfte im Moment konfrontiert sind. Ist es denn wirklich so, du hast es so ein bisschen schon angedeutet, dass es eine Zurückhaltung gibt, in Führungsverantwortung gehen zu wollen, gerade was jüngere Generationen betrifft? Ist das ein manifester Trend oder ist das auch nur so ein hochgejazztes Ding, was in der Unternehmenswirklichkeit gar keine wirkliche Rolle spielt?
Ja, ist echt eine super gute Frage, weil ja, ich erwische mich natürlich selber dabei, dass das ist sozusagen mein Erfahrungshintergrund, ja, und was macht man? Man sucht sich dann Daten dazu, die das bestätigen. Und man findet Daten dazu, sehr viele sogar, ja.
Jemand, findet man ja immer,
der zum sagt, Glück. Nee, dann, genau. Und wie alles ist halt auch das nicht binär, ja, weil derjenige, der sagt, nö, ist eigentlich gar nicht so, auch der findet Daten dazu, ja. Ich möchte es mal so beantworten. Ich bin überzeugt davon und meine Erfahrungen, und die ist jetzt nicht nur in irgendwie ein, zwei Großkonzernen, sondern tatsächlich meine persönliche Erfahrung als Führungskraft in Organisationen, in großen Organisationen, aber ich habe mittlerweile sicherlich auch ein Dutzend DAX-Unternehmen zumindest ein bisschen enger von innen gesehen, habe aber auch einige Scale-Ups und KMUs gesehen. Es hängt sehr viel mit der Kultur zusammen und mit der Art und Weise, wie wir Führung in Organisationen leben. Und wenn wiederum ganz schwarz-weiß, wenn das Bild ist, ich bin 4 von 5 Tagen unter der Woche von meiner Familie weg, ich kriege ständig eine in die Fresse, weil Dinge nicht funktionieren, meine Leute, die an mich reporten, sind nicht happy, weil sie nicht genug einbezogen werden, meine Leute, die über mir stehen, sind genervt, weil sie ständig andere Leute von meinem Team noch mit in den Meetings drin haben, dann macht das keinen Spaß, ja. Ehrlich gesagt, und dann die 20%, 30%, 40% mehr Gehalt wie in einer Individual-Contributor-Rolle, in einer tollen Expertenrolle, ist es dann vielen Leuten nicht wert. Und ich denke schon, dass das auch mit generationalen Werten zu tun hat. Auch da bin ich sehr vorsichtig, weil sich in jeder Generation auch unterschiedliche Segmente befinden. Aber da merkt man schon, dass da ein stärkerer, overter Kritikpunkt auch gegenüber diesen Rollen ist. Und dann viele Leute sagen, für das mache ich es dann auch nicht mehr. Wenn wir Führung aber anders gestalten, dass man sagt, das ist eine Person, ja, die hat irgendwie eine riesen Hebelwirkung mit dem, was sie macht, weil sie Kultur prägt, indem sie irgendwie ein super effektives und produktives Team aufbaut, ja, in dem jeder seine Rollen hat, in dem klar ist, wie Dinge entschieden werden, in dem es nach vorne geht und so weiter. Wenn so Führung aufgebaut ist, ja, dann glaube ich, haben mindestens gleich viel Menschen wie früher Bock auf diese Rollen, ja. Und dann kommen wir wieder zum Ausgangspunkt zurück. Die Frage ist halt, wie wir Führung denken, gestalten, was wir für Erwartungshaltungen an die Menschen haben, die Führung übernehmen in Organisationen. Und das wäre, glaube ich, früher genauso wie heute gewesen. Heute sind halt viele Dinge sozusagen, kommen schneller an die Oberfläche wie früher. Ja, weil man sich stärker unterhält, wenn man stärker die Dinge mitbekommt, wie sie irgendwo anders laufen. Aber daher Pauschalaussage, auch wenn ich sie selber fairerweise, Selbstkritik auch schon getroffen habe, Generalaussage ist schwierig. Dennoch in diesem rigiden System, da kann ich 100% sagen, haben die Leute immer weniger Bock, diese Rollen anzunehmen, weil es so politisch ist und weil sie nicht vorankommen. Und nur um sich Führungskraft zu nennen, lohnt sich's nicht.
Ja, und da sind wir auch wieder genau beim Ausgangspunkt, nämlich mit diesen aufwertenden Zuschreibungen. Ja, also was es auch für ein Prestige mit sich bringt, Führungskraft zu sein, da hätte ich ja so ein Stück weit die Vermutung, dass da nachwachsende Generationen nicht so verführbar sind. Ja, das ist vielleicht auch eine positive Annahme, dass sie da das, ich sag mal so, die Dinge etwas schneller durchschauen und sagen, naja. Ja. Und das in uns ja doch vielleicht so, oder in älteren Generationen, da möchte ich jetzt uns nicht vergemeinschaften, uns trennen ja auch nochmal etliche Jahre, aber das, wenn ich jetzt auf meine Generation schaue, und ich will es jetzt nicht wirklich nur auf dieses unleidvolle oder leidvolle Generationenthema reduzieren, dass da wie so eine Art impliziter Trade-off stattfand. Ja, ich gewinne das dazu und das muss ich halt dafür tun. Ja, also sehr transaktional draufgeschaut. Und so, da hätte ich jetzt so die Vermutung, dass sich da vielleicht nicht nur Jüngere, sondern dass wir da inzwischen ein Stück weit auch realistischer sind, transparenter, authentischer und sagen, naja, come on. Ja, die Karotte kannst du mal wieder ins Kühlfach packen. Ja, für mich vielleicht sie nicht. Lieber schön Daniel, ja, ich habe am Ende immer zwei Fragen. Du weißt, ich spiele ja mit neu und mit gut und ich mag das Wort so gern, deswegen bleiben wir auch dabei. Was ist das Gute daran, wenn wir von Führungsentwicklung statt von Führungskräfteentwicklung sprechen? Und da bitte ich dich um eine kurze, prägnante Aussage.
Wir konfrontieren uns mit der Realität und die ist komplex, nicht kompliziert oder simplifiziert.
Und was ist das Neue daran, wenn wir von Führungsentwicklung statt von Führungskräfteentwicklung sprechen?
Dass wir weg von der einzelnen Betrachtung von Individuen gehen, wenn es um die Qualifizierung geht, und mehr Richtung Systemqualifizierung umlenken.
Okay. Was glaubst du, was wird so das größte, dickste Brett sein, mit dem sich Führung auseinandersetzen muss?
Mit Loslassen, Verlernen und Neulernen von gewissen sozialisierten Glaubenssätzen und Glaubenssystemen, die wir individuell und kollektiv in uns tragen.
Da danke ich dir für deine Zusammenfassung. Und wir haben eine ganze Reihe gelernt, wie man das Verlernen, das Neulernen denn gut anstellen kann. Und auch danke für deine ehrlichen Einlassungen, Auslassungen zum Thema auch Führungserleben aus deiner ganz persönlichen Sicht. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir einmal durch das Land der Führung zu reisen. Und ich danke dir ganz herzlich für deinen Besuch hier.
Ja, ganz meinerseits, Juli, viel Spaß gemacht und danke nochmal für die Einladung und für die schöne und spannende Konversation. Bis ganz bald.
Ja, das war's wieder mit einer neuen Folge im Podcast Good Work in unserem Audiosalon. Und ihr wisst ja, drei Suchscheinwerfer habe ich hier in meinem Audiosalon bei der Auswahl der Gäste. Es geht einmal um das Vordenkertum, also wirklich Expertenwissen. Dann sind es die großen Transformationsgeschichten, die uns ja alle, wenn wir ehrlich sind, in den Bann ziehen. Und, das finde ich genauso wichtig, Berichte aus der Praxis. Ich nenne das Blick in die Werkshalle. Und wenn wir mal so drauf schauen, dann haben wir wahrscheinlich in den meisten Gesprächen hier bei Good Work eine Mischung aus diesen drei Bubbles. Und wenn euch diese Mischung genau anspricht und wenn ihr sagt, ehrlicherweise, ich würde das so gern in meiner Organisation auch ein bisschen mehr haben, ein bisschen mehr Good Work, dann dürft ihr gern auf mich zukommen. Ob für die Bühne oder vielleicht sogar als Prozessbegleitung, ich stehe für euch zur Verfügung. Schreibt mir gerne unter info@goodwork-salon.de. Und wenn ihr noch was Gutes tun wollt für den Podcast Good Work, dann hinterlasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify, bei Apple. Und um noch einen draufzusetzen, wie wäre es mit einer kleinen Rezension? So, genug der Aufforderung für heute. Frisch ans Werk. Auf für ganz viel Good Work. Und passt gut auf euch auf. Eure Jule Jankowski.